Cattolica.
Thank you.
geplant werden und wird dann auf der Bühne, auf dem Podium dargeboten. Glauben Sie nicht, dass das eine wesentliche Schwierigkeit ist, auch moderne Werke unterzubringen? Eben dieses Zeremonienhafte, dieses Darbieten, der Zwang,
ja,
ein gewisses Ritual zu vollführen.
Mhm. Ja, es gibt
womöglich
also...
Womöglich im Frack.
Ja. Na, das Ritual muss geändert werden, sicher, weil das ist auch nicht da die wichtigste Sache, weil wenn es gibt also experimentelle Sachen, die Leute kümmern sich nicht so viel über das Ritual. Das Ritual wirkt nur lächerlich, weil das ist ein Ritual vorbereitet für ganz andere Zeremonien und ja, plötzlich hört man also eine Musik, die passt überhaupt nicht mit diesem Ritual. Nur das ist, es gibt absurde Konsequenzen. Aber man muss unbedingt auch also diesen Aspekt in der Architektur sogar, wie in den Saal, so wie in Informalität des Konzerts etwas tun. Und ich bin sicher, das wird sich finden allmählich. Und ich glaube, man wird dann allmählich die Museumkonzerte und diese Galeriekonzerte, würde ich sagen,
ja,
unterscheiden durch auch ein bestimmtes Ritual, das bleibt, und ein Ritual, das bleibt nicht. Mhm. Aber ich glaube auch, dass mit dem Konzert wird es gehen, also wie beim Regie für ein 17. Jahrhundert Stück zum Beispiel. Mhm. Vorher hat man also ganz genau sich behalten bei historischen Kleid und so weiter. Und jetzt man kann ein Shakespeare spielen mit einem Frack oder mit einem Pullover, und das ist genau dasselbe.
Oder mit der SS-Uniform.
Ja,
auch wie das. Wie bei Orson Welles.
Aber also, ich denke, dass diese Formalität auch wird progressiv, wird allmählich vom Museumkonzert weggehen.
Also Sie haben so einen Ausdruck genannt, Galeriekonzert.
Ja.
Was meinen Sie damit?
Genau gesagt, wie eine Galerie zum Beispiel, wie eine Malerei, wie was für die Malerei, die eine Galerie tut,
ja,
dass auch das Organisation kann das machen. Wenn Sie also, nach meiner Meinung, alles ist zu steif, man will unbedingt demselben Publikum, also eine Menge von Leuten, extrem geben. Zum Beispiel, man will im selben Konzert immer ein modernes Stück zum Beispiel neben ein klassisches Stück. Aber es muss also, die Programme müssen mehr flexibel sein. Und man kann nicht unbedingt zwingen, die Leute, also im Publikum, dasselbe zu hören, weil die haben viel verschiedene Geschmack. Mhm. Und ich finde, man muss im Gegenteil spielen auf eine Flexibilität in dem Programmierung. Das ist viel besser. Und dann hinterher, wenn man hat diese verschiedenen Schichten, wo es gibt immer Leute, die gehen, also die gehören zu zwei Schichten, hinterher, man kann versuchen, mehr und mehr die Programme auszugleichen, aber mit besonderen Reihen, zum Beispiel für Stücke, die vollkommen akzeptiert sind, Reihen, die für Musik, die überhaupt nicht akzeptiert sind, die zum ersten Mal aufgeführt sind, zum Beispiel. Und dann also inzwischen kann man also ein großes Feld finden, um historischen Reihen zu machen, Kontakt mit verschiedenen Kulturen und so weiter und so weiter.
Wir haben vorhin von der Entzauberung gesprochen, dem Wegwerfen des Rituals, das bisher bei Konzerten üblich war. Sie haben doch in London im Promenadenkonzert dirigiert.
Ja.
Sehen Sie da eine Möglichkeit, den Zwang aufzubrechen, die verkrusteten Formen des Konzerts etwas zu lockern?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass wenn man will, also das Konzert lockern, man kann nicht unbedingt also eine bestimmte Dauer haben. Also zum Beispiel, man muss also 90 Minuten Programm machen, man muss mit einer Pause machen und so weiter und so weiter. Also es gibt für mich mehrere Möglichkeiten, und besonders also man braucht nicht unbedingt sich zu sitzen, wenn das Stück natürlich also nicht 3 Stunden dauert. Und ich finde also, man muss etwas an die Leute Freiheit lassen, zum Beispiel wenn die wollen also spazieren, natürlich also mit nicht so viel Lärm, aber die können auch in einem Saal spazieren, und ich finde das so also viel besser, und die können auch liegen oder wenn man auf dem Boden sitzen, wie das ist in dem Albert Hall in London.
Dürfen Sie rauchen?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist die einzige Sache.
Und dann die Bar dürfen sie auch nicht. Eine Bar gibt es auch nicht.
Eine Bar gibt es, aber daneben. Nicht im Saal. Es gibt ja noch ein, wie sagt man, ein Wasserspiel in der Mitte.
Wird nicht die Konsequenz von all dem, was wir jetzt angedeutet haben, dahingehen, dass Konzerte ganz öffentlich sein werden? Das heißt, dass Konzerte in Häusern stattfinden, ohne, da geht man hin, ohne einen Eintritt zu bezahlen, geht hin, kommt wieder, geht inzwischen auf einen Kaffee, weil das nächste Stück einem nicht gefällt, und dann kommt man wieder nach einer Stunde und hört sich das nächste Stück an, das einem gerade reizt. Das liefe hinaus, darauf hinaus, dass es so geht, wie Ingmar Bergman es in Schweden gemacht hat, das Theater ohne Eintritt.
Ja.
Wird sich das überhaupt bei der Konstruktion des Musiklebens in absehbarer Zeit
also dann machen lassen? Stoßen Sie eine besondere Sache in den Mensch, also, weil er, wenn er hat bezahlt, er will für sein Geld etwas haben.
Er kommt
und ich meine,
auf jeden Fall.
Nein, aber wenn er hat bezahlt, und sagen wir mal für 2 Stunden Konzert.
Ja.
Und wenn er findet, dass er, es ist nur wert für eine halbe Stunde und er hat denselben Preis bezahlt, da wird er sauer, unbedingt. Und ich glaube also, deswegen, man kann nicht also so viel machen wie ein Schweizer Käse. Ein Konzert mit Löcher also für die Leute. Das ist unbedingt nötig, also eine Homogenität im Programm zu finden, dass die Leute natürlich können herausgehen, aber wenn wirklich die nicht zufrieden sind oder die wollen überhaupt ein Stück nicht hören. Aber man kann nicht damit rechnen, man muss das als Konzeption, man muss das als Ausnahme nehmen, glaube ich.
Aber wie viel kostet der Besuch eines Konzertes der New Yorker Philharmoniker?
Ich erinnere mich nicht, muss ich sagen, also ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist bis zum $15 oder so etwas.
Und das Minimum? Also der
Minimum ist $5, glaube ich.
$5.
Aber ich bin nicht sicher, diese Figuren bin ich nicht sicher.
Komponisten wie Sibelius und Strauss sind in Konzerten für Amerikaner bisher immer noch nicht zu umgehen. Wird dann der Schifterdirigent der New Yorker Philharmoniker diese Stücke, diesen Tribut an den amerikanischen Geschmack auch erlegen oder zahlen müssen?
Zuerst, also Strauss ist ziemlich viel gespielt, aber Sibelius ist weniger gespielt als vorher. Es gibt eine Änderung in dieser Sache.
Ja.
Zweitens, also der Geschmack, was man nennt, amerikanischer Geschmack, ist auch ein
sehr relativer
Begriff. Sehr relativer Begriff, ja. Zweitens, also ich habe 2 Funktionen da. Ich bin zuerst Music Director, Musikdirektor, und dann Dirigent. Und ich weiß genau, dass jeder Dirigent hat einen bestimmten Geschmack und Grenzen, wenn man will das nennen, oder Auswahl, wie man will das auch nennen. Und der Musikdirektor natürlich also muss viel einen breiteren Standpunkt haben. Und dann also in meiner Position glaube ich, also, dass der Musikdirektor wird den Dirigent brauchen, für einige Fälle, mich als Dirigent, sag ich mal. Aber ich als Musikdirektor werde andere Dirigenten benutzen für Teile des Repertoires, die ich nicht talentiert genug bin, um zu dirigieren, zuerst. Und zweitens, die passen nicht mit meiner Persönlichkeit oder mit meinem Geschmack.
Ja.
Es gibt also, es gibt diese 2 Stufen und dazu muss ich sehr stark betonen, dass die 2 Stufen ziemlich unabhängig sind.
Ja.
Weil ich werde meine eigene Persönlichkeit unterordnen unter die Persönlichkeit von dem Musikdirektor. Ja.
Der Musikdirektor Boulez engagiert dann den Dirigenten Boulez.
Genau. Genau.
Und wen wird er noch engagieren für andere?
Ja, es gibt Pläne, aber das ist noch zu früh, um das zu...
Keinen Namen.
Na, keinen Namen noch.
Schade. Tja, Können wir noch etwas von, was ich vorhin vergessen ja. habe zu erwähnen, also vom Anfang zurückgehen?
Ja.
Was war nun eigentlich der konkrete Anlass, dass Sie damals nach Ihrem Studium bei Messiaen und am Conservatoire nach Baden gegangen sind und nie mehr nach Frankreich zum Arbeiten zurückgekehrt sind? Was war also, ja, also waren das die sind konkreten Gründe?
Ja, die konkreten Gründe sind sehr leicht zu sehen. Also zuerst, wenn ich bin fertig mit dem Konservatoire, ich meine, muss ein paar Daten auch geben, also ich bin fertig mit dem Konservatoire in 1946, das ist ja, ziemlich lange her. Ja. Und dann also habe ich mit Barrault, also als Leiter ja. der Musik, der Bühnenmusik, gearbeitet im Marienthéâtre bis zum 1957. Und dann nachher habe ich gesehen...
57?
57, ja.
Das sind 11 Jahre.
Elf Jahre, ja. Mhm. Und dann habe ich bemerkt, dass ich könnte nicht weitergehen mit dieser Bühnenmusik, weil wirklich, das war sehr begrenzt zuerst. Und dann also habe ich gelernt, alles, was ich lernen könnte. Und deswegen habe ich gedacht, gut, also ich muss etwas anderes schaffen, als nur immer Bühnenmusik jeden Abend zu spielen. Und habe ich den Glück gehabt, also den Herrn Strobel zu finden. Und ich habe immer eine gute Beziehung mit ihm gehabt. Und
Strobel hat das Glück gehabt, Sie zu finden.
Ja, also
ja, Sie haben immer eine gute Beziehung gehabt.
Ja, und deswegen also bin ich nach Baden-Baden gezogen. Und ich habe nur für ein paar Jahre, also ziemlich lang noch hinterher, die Konzerte von Domaine Musical, die ich ja. schon also gegründet habe in Paris. Und ich habe also sehr viele Beziehungen dann, ich habe bezogen diese Konzerte von Domaine Musical mit Deutschland. Ja. Also es gab eine große Anzahl von Interpreten, von Komponisten aus Deutschland. Ich meine zum Beispiel, also die Kontaskis sind zum ersten Mal in Paris gewesen,
der
Gaskell, Palm und Rosbart ist mit dem Südwestfunk aufgekommen, der Kölner Orchester mit Materna und Stockhausen. Stockhausen selber ist mehrmals gekommen. Und auch alle die Leute, die ich in Darmstadt getroffen habe oder in Baden-Baden oder in Köln oder in Hamburg, habe ich sehr gerne nach Paris gebracht. Und ich glaube, also ich habe das als Brücke zwischen Paris und mein Wohnsitz, also in Deutschland, als Brücke benutzt. Aber es gab eine bestimmte Zeit auch, wo man aufhören muss, weil man kann nicht dauernd als so eine Konzertorganisation weit entfernt von 500 Kilometern. Das heißt. Und also es gab viel mehr Dirigieren bei mir und deswegen habe ich keine Zeit mehr gehabt. Und ich finde, dass nach einer bestimmten Zeit, wenn die Sachen also nicht so dringend sind, lieber aufhören, als künstlich das weiterzuführen.
Aber die Domaine Musicale waren doch im Grunde eine Neugründung, also ein Fremdkörper in dem französischen und Pariser Musikbetrieb.
Ja.
Also das war, Kontakt zum Musikbetrieb hatten Sie ja dann
nicht. Überhaupt nicht. Weil zuerst, also es gibt, ich finde, wenn, besonders in Frankreich, wenn es gibt, wenn man gibt es so an Komponisten, Komponisten vom zweiten Rang, also muss man sagen, eben das dritten Rang, diese hohen Posten, das ist wirklich sehr schlecht, weil zuerst also die künstlerische Leitung ist nicht so gut und zweitens die administrative Leitung ist sehr schlecht. Mhm. Und ich habe lieber eine gute administrative Seite mit einem künstlerischen Berater als diese Post, die als wie sagt man, Ehrenposten gegeben sind. Und deswegen habe ich überhaupt kein Verständnis also mit den Leuten da. Und
statt also, dass
die offizielle
dass die Komponisten, Leute, die anderen Musiker sagen, er ist ein guter Verwalter und die Verwalter sagen, es ist ein guter Komponist bei diesen Leuten.
Und dann also habe ich mich entschieden, ein anderes System wie in Amerika zum Beispiel zu machen. Ich habe diese Konzerte von Domaine Musical ganz privat unterstützen lassen. Und es gibt eine bestimmte Gesellschaft in Paris, die offen ist und die hat also ganz, sag mal, Ideen, ziemlich progressive Ideen.
Ja.
Und deswegen könnte ich also Geld kriegen davon. Mit,
was ist das für eine Gesellschaft?
Das ist eine reiche Gesellschaft, also ich meine, auch wie New York die gesellschaftliche, also die Wirtschaft. Und man muss dann so rechnen mit Privatunterstützung, wenn man will, überhaupt nicht abhängig sein von Beamten, also Kunstbeamten, sagen wir. Und deswegen, also, und das hat sehr gut geklappt, weil ich habe überhaupt kein, wie sagt man, keine Pflicht. Man hat mir das Geld gegeben, man hat mir also, man hat mich, wie sagt man, getraut.
Man hat
Nein,
ihm Vertrauen geschenkt
Vertrauen geschenkt, ja. Und dann also, man hat mir das Geld gegeben und ich habe ganz allein die Programme gemacht.
und Sie konnten tun damit mit dem Geld nach
Was ich
Ihrem
wollte.
Wünschen, ja.
Was ich wollte. Nur natürlich in einer bestimmten Grenze. Ich könnte nicht 3 Millionen Mark für ein Konzert haben. Das war ausgeschlossen.
Ja.